Der kommende Prinz Sir Robert Anderson, Übersetzung, Tobias Bold, der kommende Fürst, Kapitel 1, Daniel und die Zeiten, in denen er lebte, Daniel, der Prophet. Niemand kann sich eines höheren Titels rühmen, denn in dieser Weise hat der Messias selbst von Daniel gesprochen. Und doch hätte sich der große Fürst der Gefangenschaft zweifellos geweigert, einen solchen Titel zu tragen. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die anderen Propheten redeten, getrieben vom Heiligen Geist, 2. Petrus 1, 21, aber Daniel gab keine solchen, gottgehauchten Worte von sich eins. Wie der geliebte Jünger zu Zeiten des Messias hielt er fest, was er ganz gewöhnlich, alltäglich, aber auch in Visionen gesehen hatte. Die große Vorhersage betreffend die 70 Wochen war eine Nachricht, die ihm durch einen Engel überliefert wurde, der mit ihm sprach, wie ein Mann mit dem anderen spricht. Daniel kannte weder eine Prophetendiät 2 noch Prophetenkleidung, sondern lebte mitten in all dem Luxus und Pomp eines morgenländischen Hofes. Als rechte Hand des Königs war er einer der höchsten im größten Reich der Antike. Erst am Ende eines langen Lebens als Staatsmann erhielt er die Visionen, die in den letzten Kapiteln des nach ihm benannten Bibelbuches festgehalten sind. Um diese Prophezeiungen richtig verstehen zu können, müssen wir die wichtigsten politischen Ereignisse der damaligen Zeit im Blick haben. Die Blütezeit von Israel als Nation hatte sich als ebenso kurz wie brillant erwiesen. Das Volk hatte sich nie von Herzen dem göttlichen Gesetz gefügt, das für das Haus Juda das Zepter und für die bevorzugte Familie Josefs das Erstgeburtsrecht vorgesehen hatte. 3. Durch gegenseitigen Neid und Streit, der dank des persönlichen Einflusses Davids und der Herrlichkeit 1. Mein Glaube an den göttlichen Charakter des Buches Daniel wird sicherlich deutlich durch meine Zeilen hervorscheinen. Hier möchte ich nur unterscheiden zwischen Prophezeiungen, die von Menschen ausgesprochen werden mussten, und Prophezeiungen wie jenen von Daniel und Johannes, die lediglich Empfänger von Offenbarungen waren. Bei diesen setzte die Inspiration ein, als sie begannen aufzuschreiben, was sie empfangen hatten. 2. Hiergegen Dan 1, 12 anzuführen, wäre ein offensichtlicher Anachronismus. Das mit Gemüse übersetzte urhebräische Wort bezieht sich zudem ganz generell auf vegetarische Kost und kann deshalb auch eine so nahrhafte Mahlzeit beinhalten wie jene, für die Esau sein Erstgeburtsrecht verkaufte, vergleiche 1. Mose 25, 34. Daniel und seine Gefährten wurden Vegetarier, weil sie das Gesetz verletzt hätten, wenn sie tierische Speise vom Tisch der Nationen gegessen hätten. 3. Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern, und der Fürst kommt aus ihm, aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil. 1. Chron 5, 2. Eins der Regierung Salomos noch hatte in Grenzen gehalten werden können, war es unter Rehabim, dem Sohn Salomos, zur Reichsteilung gekommen. Die Israeliten hatten sich nicht nur gegen die Königsherrschaft von Juda aufgelehnt, sondern sie waren auch von Gott abgefallen. Sie hatten den wahren Gottesdienst verworfen und begonnen, offen und schamlos Götzendienst zu betreiben. Nach 2,5 Jahrhunderten ohne einen einzigen Lichtblick in ihrer Geschichte waren sie von Assyrien gefangen geführt worden. 4. Bei der Geburt Daniels hatte das Nordreich schon seit über 100 Jahren nicht mehr existiert. Juda war zwar weiterhin formal unabhängig geblieben, aber in Tat und Wahrheit war es damals schon längst tributpflichtig gewesen. Dazu war es aufgrund seiner geografischen Lage geradezu prädestiniert gewesen, da es mitten zwischen dem Nil und dem Euphrat gelegen hatte, hatte sich die Oberherrschaft über Juda als ein Prüfstein für die Beantwortung der Frage nach der Vorherrschaft zwischen dem alten Feind im Süden und dem Imperium, das Nabopolassar im Norden aufgebaut hatte, angeboten. Die Geburt des Propheten Daniel fand ungefähr in jenem Jahr statt, das man im Allgemeinen für den Beginn der zweiten Epoche des babylonischen Imperiums hält. 5. Daniel war noch ein Kind, als Pharao Necho erfolglos versuchte, Chaldäa einzunehmen. In jenem Kampf ergriff sein Verwandter, der gute König Josia, Partei für Babylon. Das kostete ihn nicht nur sein eigenes Leben, sondern führte auch zu einer weiteren Verminderung des Vermögens seines Hauses und der Freiheit seines Landes, vergleiche 2. König 23, 29, 2. Chron 35, 20. Die öffentliche Trauer um Josia hatte kaum geendet, als der Pharao auf seinem Rückzug nach Ägypten vor Jerusalem Stellung bezog und seine Oberherrschaft sicherte, indem er einen hohen Tribut forderte und den Thronfolger bestimmte. Joahas, der jüngere Sohn Josias, der die Krone infolge des Todes seines Vaters erhalten hatte, wurde vom Pharao abgesetzt und durch Eliakim ersetzt. Dieser hatte sich in den Augen des Königs von Ägypten wohl durch genau jene Qualitäten ausgezeichnet, die seinen Vater Josia veranlasst hatten, ihn zu enterben. Der Pharao änderte seinen Namen in Joachim und setzte ihn als König und Vasallen von Ägypten ein, vergleiche 2. König 23, 33, 35, 2. Chron 36, 3. 4. Im dritten Jahr nach diesen Ereignissen begab sich Nebukadnezar, der königliche Fürst von Babylon 6 als Oberbefehlshaber der Armeen seines Vaters auf eine Aufklärungsmission nach Juda. Dort forderte er die Unterwerfung des Königs von Juda. Nach einer Belagerung, über die wir in den Geschichtsbüchern keine Details finden, nahm er die Stadt ein. Den König führte er als einen Kriegsgefangenen ab. Doch Joachim erlangte später wieder seine Freiheit und sogar seinen Thron zurück, indem er Babylon seine Loyalität zusicherte. Nebukadnezar zog sich daraufhin zurück, ohne größere Beutelur zu machen. Er nahm nur einen Teil der heiligen Gefäße des Tempels, die er in das Vier die Reichsteilung ereignete sich im Jahr 975 v. Christus. Die Gefangennahme durch Assyrien erfolgte etwa im Jahr 721 v. Christus. 5625 v. Christus. Sexbyrosus hat betont, dass diese Mission noch zu Lebzeiten von Nabopolassar stattgefunden hatte. Josephus, Contra Appionem, Band I, Seite 19, was in Übereinstimmung mit der Reihenfolge der Ereignisse steht. Zwei Haus seines Gottes brachte, und einige Jugendliche von königlichem Blut mit sich, unter denen sich auch Daniel befand. Diese sollten als Vasallenfürsten seinen Hof zieren, 2. Chron 24, 1, 2. Chron 36, 6. 7, Dan 1, 1. 2. 3 Jahre später lehnte sich Joachim gegen Babylon auf, aber es dauerte 5 Jahre, bis Babylons Armeen zurückkehrten, um Juda endgültig zu erobern, wenn auch das Land in diesen 5 Jahren oft von Scharen der Chaldäer überrannt wurde. 7. Joachim, ein 18 Jahre alter Jugendlicher, der gerade die Thronfolge angetreten hat, Tellur, ergab sich sofort mitsamt seiner Familie und seinem Gefolge, 2. König 24, 12, womit das Schicksal Jerusalems einmal mehr in den Händen Nebukadnezars lag. Hatte sich dieser bei seiner ersten Invasion noch großherzig und nachsichtig gezeigt, verhielt es sich nun anders, denn nun musste er nicht nur seine Herrschaft sichern, sondern eine Rebellion bestrafen. Dementsprechend durchstöberte er die ganze Stadt nach allem, was wertvoll war, und er nahm mit sich ganz Jerusalem. Nichts blieb übrig als nur das geringe Volk des Landes, 2. König 24, 14. Als König bzw. Verwalter der geplünderten und entvölkerten Stadt wurde Jojakins Onkel Zedekia zurückgelassen, der beim Namen des Herrn Loyalität gegenüber seinem Oberherrscher geschworen hatte. Das war die Wegführung des Königs Jojakin, Hes 1, 2, wie sie vom Propheten Hesekiel genannt wurde, der sich selbst unter den Weggeführten befunden hatte. Die Unterwerfung unter Babylon war bereits in den Tagen Heskias vorhergesagt worden, 2. König 20, 17. Nach der Erfüllung der entsprechenden Prophezeiung Jesajas wurde Jeremia mit der Verkündigung der göttlichen Botschaft beauftragt, dass die Gefangenschaft nach 70 Jahren gewendet und das Volk ins Land zurückgeführt würde, Jes 29, 10. Doch während die Juden im Exil mit dieser Verheißung getröstet wurden, wurden der König Zedekia und sein Gefolge, das von Jerusalem im Land übrig geblieben war, gewarnt, dass ein Widerstand gegen das ihnen von Gott selbst auferlegte Joch Babylons weit schlimmere Konsequenzen über sie bringen würde, als sie bis dahin hatten tragen müssen. Nebukadnezar würde zurückkehren, um sie vollständig zu zerschlagen und ihr ganzes Land zu einer Wüste und zum Entsetzen zu machen, vergleiche Jes 24, 8, 10, Jes 25, 9, Jes 27, 3, 8. Aber dann standen falsche Propheten auf, die den Nationalstolz anfachten und eine rasche Wiederherstellung von Judas Unabhängigkeit voraussagten, Jes 28, 1, 4. Trotz den wiederholten ernsten Warnungen Jeremias ließ sich der schwache und gottlose König Zedekia von diesen falschen Prophezeiungen verführen. Nachdem er eine bewaffnete Unterstützung durch Ägypten zugesichert erhalten hatte, rebellierte er offen gegen Babylon, vergleiche Hes 17, 15. Einmal mehr umringten deshalb Babylons Armeen Jerusalem. Zunächst schien es zwar, als würde Zedekias Plan aufgehen, denn die ägyptischen Streitkräfte eilten zur 7. König 24, 1.2. Gemäß Josephus fand Nebukadnezar bei seinem zweiten Einmarsch immer noch Jojakim auf dem Thron vor. Er soll ihn getötet und Jojakim zum König gemacht haben. Josephus hat weiter festgehalten, dass der König von Babylon schon bald darauf misstrauisch bezüglich der Treue Jojakins geworden und zurückgekehrt sei, um ihn zu entthronen und Zedekia auf den Thron zu setzen. Auch wenn diese Aussagen nicht komplett 2. König 24 widersprechen, erscheinen sie im Lichte jener Stelle doch als wenig überzeugend. George Rollinson hält sich in seinem Buch The Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World an die Aussagen von Josephus, Band 3, Seite 491, aber Dr. Pusse erachtet die Schilderung der Bibel als überzeugender, Seite 402. 3. Unterstützung herbei, was die Babylonier zwang, die Belagerung Jerusalems aufzugeben und sich aus Juda zurückzuziehen, Jes 37, 1.5.11. Dieser vorübergehende Erfolg der Juden führte letztlich aber nur dazu, den König von Babylon weiter zu reizen, weshalb das Schicksal Jerusalems am Ende nur noch schlimmer ausfiel, als Nebukadnezar es dann definitiv einnahm. Er beschloss, ein Exempel an der aufrührerischen Stadt und am halsstarrigen Volk zu statuieren. Also führte er selbst alle Streitkräfte seines Imperiums gegen Jerusalem herauf, 2. König 25, 1, Je 34, 1. Einmal mehr eroberte er Juda, einmal mehr setzte er die heilige Stadt in Belagerung. Die Juden widerstanden ihm mit jenem blinden Fanatismus, der durch falsche Hoffnungen bewirkt wird. Insgesamt 18 Monate hielt die Stadt der Belagerung stand, was ein eindrücklicher Beweis für die natürliche Stärke des alten Jerusalems ist, 2. König 25, 1, 3. Am Ende siegten nicht die feindlichen Kräfte, sondern der Hunger. In der Folge wurde die ganze Stadt durch Feuer und Schwert aufgerieben, und er ließ den König der Chaldäer gegen sie her aufkommen, und der erschlug ihre Jünglinge mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums, er verschonte nicht den Jüngling und die Jungfrau, den Alten und den Greis, alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen, und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Obersten, alles brachte er nach Babel. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer von Jerusalem nieder, und alle seine Palästelur verbrannten sie mit Feuer, und alle seine kostbaren Geräte verdarben sie. Und die vom Schwert übrig gebliebenen führte er nach Babel weg, und sie wurden ihm und seinen Söhnen zu Knechten, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate nachgeholt hätte. Alle Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. 2. Chron 36, 17, 21. Wie der Herr ihre Väter 40 Jahre lang in der Wüste ertragen hatte, hatte er 40 Jahre lang mit dem Gericht über Jerusalem zugewartet, denn er erbarmte sich seines Volkes und seiner Wohnung. 2. Chron 36, 15. 40 Jahre lang war die Stimme des Propheten in Jerusalem gehört worden, aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn gegen sein Volk stieg, das keine Heilung mehr war. 2. Chron 36, 16, 8. Dies ist die Beschreibung des inspirierten Geschichtsschreibers von der ersten Zerstörung Jerusalems. Der Schrecken dieser Zerstörung wurde nur vom Schrecken der zweiten Zerstörung Jerusalems erreicht. Von dieser hat sich Jerusalem bis heute nicht erholt. Doch es wird noch zu einer dritten Zerstörung Jerusalems kommen, die noch schrecklicher als die 8. Die Angabe, dass Judas Sünde 40 Jahre gedauert habe, Hes 4, 6, bezieht sich auf diese Epoche. Jeremia begann im 13. Jahr Josias, 627 vor Christus, zu weissagen und er fuhr damit fort bis zum Fall Jerusalems im 11. Jahr Zedekias, 587 vor Christus, vergleiche Je 1, 3 und Je 25, 3. Bei den 390 Jahren von Israels Sünde, vergleiche Hes 4, 5, scheint es sich um die Zeit ab dem Segensbund für die 10 Stämme zu handeln, den der Prophet Achija mit Jerobeam geschlossen hat. Das dürfte wohl im 2. Jahr vor der Reichsteilung gewesen sein, also im Jahr 977 v. Chr., 1. Könige 11, 29, 39. Vier ersten beiden Zerstörungen sein wird, nämlich dann, wenn sich die Vorhersagungen über Judas schlimmste Trübsal erfüllen werden. 9. Die Schrecken der Belagerung und Einnahme von Jerusalem durch Titus übersteigen alles, was man in der Geschichtsschreibung über ähnliche Ereignisse findet. Josephus, der selbst ein Zeuge davon war, beschreibt sie in all ihren furchtbaren Details. Seine Schätzung über die Zahl der getöteten Juden beläuft sich auf 1 Million. Das Blut gefriert in den Adern, das Herz wird krank, wenn wir uns diese beispiellosen Schrecken vor Augen führen, wir behelfen uns mit der verzweifelten Hoffnung, dass der Historiker Josephus übertrieben hat. Jerusalem scheint fast ein Ort eines sonderbaren Fluches zu sein, es hat wohl ein weit größeres Maß an menschlichem Leid gesehen als jeder andere Ort auf der Erde. Henry Millman, De Historia of the Jews, 2. Auflage 1878, Seite 397 und 414. 5.